Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Heute mit Vera Linz.
Und mit Martin Böttcher. Hallo und herzlich willkommen.
Die IT-Welt ist in Aufregung. Ein unscheinbarer Software-Baustein, der so gut wie überall drin ist, wo es ums Internet geht, hat eine Sicherheitslücke.
Log4j, manche sagen auch Log4j, so heißt dieser Software-Baustein, beruht auf Open Source. Er wird, wie man jetzt erfahren konnte, von ehrenamtlichen Mitarbeitern programmiert und betreut. Und man fragt sich, ob die Internetinfrastruktur nicht ein bisschen ernster genommen werden sollte. Schließlich hängt unser halbes Leben inzwischen davon ab.
Ein weiteres Thema, das uns heute beschäftigen wird, Hass im Netz. Forschende aus der Schweiz haben untersucht, wie man den besser bekämpfen könnte und was gar nicht hilft. Das Ergebnis könnte überraschen.
Wir haben uns außerdem einen Podcast mit heftigem Thema angehört. Eine Frau reflektiert über ihr Leben im Angesicht des Todes. Tiefe Einblicke, die jeden von uns betreffen könnten.
Breitband-Topic.
Wenn wir uns an den Rechner setzen, wenn wir mit dem Tablet oder Smartphone ins Netz gehen, dann werden sich die allerwenigsten fragen, was genau der Computer da gerade macht. Es läuft ja im Grunde alles automatisch.
Und zwar gesteuert von der Software im Hintergrund. Und diese Software kann angreifbar sein für Hacker, für Schadstoff, für Schadsoftware.
Der aktuelle Fall, der gerade für Aufregung sorgt, betrifft uns EndanwenderInnen zwar selbst nicht direkt, aber viele Dienste und Webseiten, die wir nutzen. Und zwar geht es um das Unterprogramm Log4j. Log4j ist eine sogenannte Logging-Datei. Sie kommt vor allem in Server-Software zum Einsatz und mit ihr wird im Hintergrund alles mitgeschrieben, was im Datenaustausch so passiert.
Log4j ist ziemlich beliebt und hat, wie jetzt bekannt wurde, eine massive Sicherheitslücke, Log4Shell genannt. Die ist so verheerend, dass das Bundesamt für Informationssicherheit die höchste Alarmstufe ausgerufen hat. Alarmstufe Rot.
Was genau ist da los? Unser Kollege Hagen Terschüren hat sich das angesehen.
Das Internet brennt. Eine einfache Zeichenkette genügt und schon können AngreiferInnen einen Webserver komplett übernehmen und alles kontrollieren. Und alles meint in diesem Fall nicht nur, was auf dem Server selbst geschieht. Cybersecurity-Expertin Caroline Desiree Töpfer erklärt:
Die aktuelle Lücke bietet eben auch die Möglichkeit, nicht nur in diesem Umfeld zu bleiben, sondern eben auch darüber andere Systeme, sogar Systeme, die nicht unbedingt direkt mit dem Internet verbunden sind, zu erreichen.
Es sind also auch Systeme in Gefahr, die einfach nur mit dem kompromittierten Server verbunden sind. Und das sind nicht gerade wenige. Denn Log4j ist in Java geschrieben.
Im Endeffekt muss man sich vorstellen, dass Java die zweithäufigste Programmiersprache ist in unserem Internet. Und die Server, die betroffen sind, diese Art von Servern, ungefähr ein Drittel des Internets findet so auf solchen Servern statt.
Wenn EntwicklerInnen Software für Server schreiben wollen, beginnen sie häufig nicht bei Null, sondern setzen auf sogenannte Bibliotheken. Bibliotheken sind fertige Programmbausteine, die man in seine Software integrieren kann. Und die wiederum selbst häufig Code aus anderen Quellen verwenden. Wie eben Log4j. Das kann man sich ein wenig wie bei einer Weihnachtsgans vorstellen. Die zuzubereiten ist schon Arbeit genug, also kauft man sich den Rotkohl fertig abgepackt, statt ihn von Hand zu schneiden. Der Rotkohl wäre in diesem Beispiel die Bibliothek. Aber in dem Rotkohl sind Äpfel enthalten, die der Hersteller selbst auch nur zugekauft hat. Log4j ist hier der Apfel. Und den hat leider niemand darauf kontrolliert, ob er verfault ist. Ist er aber, und jetzt ist das ganze Essen schlecht. Log4j ist eine Open-Source-Software der Apache-Stiftung. Theoretisch ist das super, denn dank des offenen Quellcodes steht es jedem frei, Log4j bis ins Kleinste zu analysieren und Fehler zu finden. Doch das ist in diesem Fall nicht passiert. Denn wer guckt schon, wo der Apfel im Fertigrotkohl herkommt? Und das macht das Problem mit Log4j auch so anders als andere Lücken.
Meistens, wenn wir Sicherheitslücken haben, ist es so, dass die eine bestimmte Software betreffen oder einen bestimmten Hersteller oder ja, dass sie sich eigentlich relativ gut lokalisieren lässt. Also dass auch bei den Leuten die Alarmglocken angehen.
Das Problem ist, dass fast niemand einfach Log4j installiert, sondern es Teil von anderen Programmen ist. Und an dieser Stelle fängt die Rotkohl-Analogie auch zu hinken an. Denn selbst ein aufwendiges Weihnachtsessen besteht aus verhältnismäßig wenigen Komponenten. Auf einem Webserver können es aber mehrere hundert Programme sein, die alle Log4j einsetzen, ohne dass die Administratoren davon wissen. Und die müssen jetzt händisch alle davon durchsuchen und Patches einspielen. Das ist viel Aufwand mit großem Potenzial dafür, dass einem etwas durchrutscht. Und genau das macht die Sicherheitslücke für AngreiferInnen auch so attraktiv. Bereits jetzt wird sie von Kriminellen für Ransomware, also quasi Erpressersoftware, benutzt. Und mehrere Berichte von Cybersecurity-ForscherInnen legen nahe, dass auch Staaten wie China oder der Iran sie bereits einsetzen. Es bietet sich also gerade ein riesiger Angriffspunkt, weil das halbe Internet ein kleines Stück Software benutzt, über das sich offensichtlich zu wenig AnwenderInnen, darunter auch Weltkonzerne mit Milliardenvermögen und riesiger IT-Abteilungen, einen Gedanken gemacht haben. Wäre es also vielleicht besser, Bausteine wie Log4j selber zu programmieren und nicht auf Fertiglösungen zurückzugreifen? Caroline Desiree Töpfer sieht das nicht so.
Im Endeffekt wäre es wahrscheinlich noch schlimmer, wenn jeder hingehen würde und sich das Ding zusammenbaut, damit überhaupt ein Überblick gewährleistet ist im besten Fall und andere Leute verstehen können, was andere Leute wiederum so programmieren.
Das Problem sind also nicht die zentralen Bausteine, sondern dass diese offenbar nach dem Programmieren nicht vernünftig kontrolliert werden. Und das, obwohl es dank dem offenen Quellcode für alle möglich wäre.
Log4j, ein kleines, aber ziemlich wichtiges Programm als große Sicherheitslücke. Programmiert und betreut als Open-Source-Software von Menschen, die das ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen.
Log4j wird als Teilprogramm unzählige Male in anderen Programmen verwendet. Wikipedia nutzt Log4j, die Deutsche Bahn, SAP und viele andere.
Erste Hackerangriffe hat es auch schon gegeben. Der Bundesfinanzhof, das oberste deutsche Finanzgericht, hat gestern deshalb seine Website abgeschaltet.
Nur ein einzelner Mensch betreut Log4j, ein sogenannter Maintainer. Und der tut das, wie man erfahren konnte, ehrenamtlich. Ganz schön viel Verantwortung für so eine wichtige Infrastruktur, oder? Wir haben mit Katharina Meyer vom Sovereign Tech Fund über Log4j und über Open Source im Allgemeinen gesprochen.
Wir wollten wissen, warum Open Source nicht besser betreut und besser gefördert wird, um in Zukunft die Risiken für solche Sicherheitslücken zu verringern. Der Sovereign Tech Fund hat dazu im Auftrag für die Bundesregierung eine Machbarkeitsstudie durchgeführt.
Zuerst haben wir nach der Apache Foundation gefragt, die Log4j betreut. Ein gemeinnütziges Projekt, durchaus renommiert, aber gearbeitet wird dann dort trotzdem umsonst. Warum?
Das mit dem Gratisarbeiten hat sich, glaube ich, historisch so fortgespielt. Die Kenntnisse, die zur Betreuung dieser Programmkomponenten benötigt werden, die sind oft an einzelne Personen gebunden, die diese Komponenten eben geschrieben haben, sich damit schon ihr halbes Leben beschäftigen. Es ist so, dass die Tätigkeiten, die anfallen bei der Betreuung einer Software und beim Schreiben einer Software, sehr unterschiedlich sind. Und natürlich die Präferenzen, ob man diesen Programmteil dann noch betreuen möchte, auch unterschiedlich verteilt sind. Das Programmieren an sich nimmt, wenn man sich Software in der Wissenschaft anguckt, vielleicht zu 15% der gesamten Arbeiten an Code an. Der Rest besteht aus Kommunikation, Koordination, eigener Fortbildung und dem Integrieren und immer wieder Überprüfen auf neue Programmier- und Sicherheitsparadigmen. Und das möchten einige der Entwickler der Ursprungskomponenten eben nicht zu ihrem Hauptjob machen, verständlicherweise, sondern es hat sich herausgebildet, dass sie das dann in ihrer Freizeit machen. Ein digitales Ehrenamt sozusagen.
Das hat, glaube ich, den einen oder anderen von uns auch sehr überrascht, dass das wirklich so eine Handvoll Freiwillige sind, die das ehrenamtlich machen. Open Source Software, die kann, darf und soll ja von jedem benutzt werden, auch dann für kommerzielle Zwecke. Und die Hoffnung dahinter ist, wer davon profitiert, der beteiligt sich natürlich auch daran, indem er die Software weiterentwickelt oder eben auch auf Sicherheitslücken überprüft. Das scheint ja aber zumindest in diesem Fall nicht passiert zu sein. Warum eigentlich nicht?
Ich würde fast sagen, das ist ein systemisches Problem und wir reden zwar immer über die Technologie, aber eigentlich müsste man sich viel mehr auf die sozialen Praxen im Programmieren, gerade im Open-Source-Bereich konzentrieren, denn das ist sowas wie eine Kulturtechnik mit normativen Regeln und unausgesprochenen Absprachen, die man einhalten sollte, wenn man offene Komponenten nutzt. Das hat eine Zeit lang in den Anfangsjahren auch gut funktioniert, aber eben dadurch, dass diese Bausteine in sehr guter Qualität und eben für Innovationsvorgänge frei zur Verfügung standen, haben diese Absprachen irgendwann nicht mehr gegriffen bei der Skalierung. Das heißt, gerade muss man tatsächlich sagen, im kommerziellen Raum wurden diese Bausteine viel verbaut, viel genutzt, teilweise ungeprüft, eingebaut, ohne dass was zurückgegeben wurde. Und so hat sich dann die Divergenz aufgebaut, dass irgendwann eine Übernutzung bei gleichzeitiger Unterversorgung dabei herausgekommen ist. Und jetzt wird es eben um den Strukturaufbau nochmal gehen, nachdem man es lange Jahre frei so laufen lassen hat, dass die Unternehmen gefragt werden, Open-Source-Strategien zu entwickeln, sich zu überlegen, wie sie sich eben auch an diesen Communities, die das zur Verfügung stellen, besser beteiligen können. Und man sich fragen muss, jetzt wo Software ein großer Teil der Infrastruktur der Gesellschaft im digitalen Raum auch bedeutet, ist vielleicht auch der Staat gefragt, dazu unterstützen, als Teil der Daseinsvorsorge.
Eben, Sie haben beim Sovereign Tech Fund eine Machbarkeitsstudie zu digitalen Basistechnologien durchgeführt, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Heißt das, das Problem wurde tatsächlich mittlerweile von der Politik erkannt?
Das Problem wurde mittlerweile von der Politik erkannt und auch von weiteren Teilen der Gesellschaft, denn wir hatten eine ähnliche Situation wie mit Log4j schon vor einigen Jahren einmal. Damals ging es um einen Heartbeat-Bug. Da sind die gleichen Dynamiken wirksam geworden und es gab schon mal eine kritische Lücke in einem Open-Source-Programm. Und damals hat man angefangen zu diskutieren, was denn die Ursachen dafür sein könnten. Es ist nicht so, dass das Wissen fehlt, weil die Wissenschaft schon seit vielen Jahren darauf hinweist, wie diese Produktionsbedingungen in den Communities sind, wie der Einsatz von Open Source im Zusammenspiel mit der Wirtschaft funktioniert. Also die Grundlagenforschung ist schon seit einigen Jahren da. Es ist aber trotzdem ein Nischenthema. Und das heißt, wenn man nichts hat, woran man es so bildlich erklären kann, wie jetzt gerade an der Berichterstattung, dann gerät Infrastruktur, solange sie gut funktioniert, immer wieder in Vergessenheit. Und man müsste aber in den Zeiten natürlich dafür sorgen, dass diese Systeme besser abgesichert sind und auch Leute gut an Software arbeiten können, in denen es keine Krisenmomente gibt und nicht erst dann, wenn alles zusammenbricht.
Aber wie kriegt man das denn genau hin? Also wenn wir nochmal so festhalten, diese Firmen, die bedienen sich an der Open-Source-Software und prüfen das auch nicht weiter nach, weil sie dafür kein Geld ausgeben wollen und sich auch irgendwie gar nicht verantwortlich fühlen für das große Ganze. Also diese Solidarität, die da vielleicht mal so als hehrer Gedanke hinterstand, die ist ja da auch nicht gegeben. Also wie schafft man das dann? Das geht doch dann letztendlich nur mit Geld und dass man sich darauf einigt, dass Leute eben nicht mehr ehrenamtlich im Hintergrund und arbeiten, oder?
Ich glaube, nach allem, was ich weiß aus meiner eigenen Forschung und den Untersuchungen, die wir jetzt für die Studie angestellt haben, ist Geld ein Lösungsansatz, aber eben nicht der entscheidende. Es geht vielmehr darum, sich die Praxen nochmal genau anzugucken. Was genau passiert beim Programmieren eigentlich? Wie kommt es von der Entstehung einer neuen Programmkomponente zu deren weiteren Nutzung? Wer ist daran beteiligt? Welche Prozesse sind neben dem Programmieren eben noch wichtig? Das sind teilweise Ressourcenentscheidungen, wie das Geld, das da ist, verteilt wird. Das ist eine dann auch Forschungstransfer, dass man sich anguckt, wo sind die aktuellen Anfälligkeiten? Es gibt zum Beispiel einen ganzen Forschungsbereich, der heißt Supply Chain Attacks. Da ist seit einigen Jahren bekannt, dass die Probleme durch die Bauart von Systemen immer weiter zunehmen werden. Und man muss aber die akademische Forschung und diejenigen, die es in der Praxis umsetzen, zusammenbringen. Man muss vielleicht Programmierern von Infrastrukturkomponenten dabei helfen, Nachwuchs zu gewinnen, damit eben dieses Wissen, das sie sich über Jahre erarbeitet haben, das gar nicht formal abbildbar ist, weil es da eben oft um eine Demografie geht. Die haben sich mit 14 oder 15 selber Programmieren beigebracht. Die haben teilweise politische Motivationen. Das ist alles keine formale Bildung, die aus der Universität oder so hervorgeht, sondern echtes eigenes Interesse, dass die auch jemanden finden, auf den sie das übertragen können. Dass man einfach überall so ein bisschen mehr Stabilität einbaut. Und das kann man aber nicht von oben machen und nur bei der Koordination unterstützen und eben auch muss man zusammenarbeiten mit den Softwarestiftungen, die es schon gibt. Aber man kann an diesen Schnittstellen noch sehr viel machen, um das ganze System eben zu unterstützen.
Also Ziel muss die nachhaltige Stärkung des Open-Source-Ökosystems sein. Wie wichtig ist denn hierbei die Rolle des Staates, also die staatliche Daseinsfürsorge? Weil man könnte ja schon sagen, dass Open-Source ein Teil der öffentlichen Infrastruktur ist.
Das könnte man absolut sagen. Und in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens ist es ja schon anerkannte Praxis, dass wenn man aus wirtschaftlicher Sicht drauf guckt, eben die Kennzeichen eines Gemeinguts haben, wo es ganz schwer ist, alleine den Markt regeln zu lassen, dass die in ausreichender Qualität und für alle zugänglich zur Verfügung stehen, dann ist so ein klassischer Spielrahmen für Handlungen des Staates. Und es ist nicht so gemeint, dass der Staat deswegen Libraries selber pflegen sollte oder die betreiben oder unmittelbarer Akteur sein in diesem ganzen System. Aber es gibt genügend Wege und Mittel, die wir jetzt auch abgeprüft haben im Rahmen dieser Studie, wie man dazu beitragen könnte, dass eben Staat, Zivilgesellschaft, Universitäten und Industrie gemeinsam daran arbeiten, bestmögliche Strukturen zu schaffen, um diese Arbeit besser zu organisieren, um Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen und um eben auch das Wissen an allen Stellen voranzutreiben, das man braucht, um dieses Ökosystem zu verstehen.
Wenn man jetzt diesen Fall Log4j nochmal nimmt, was würden Sie sagen, was ist denn so ganz unmittelbar die allerwichtigste Forderung, die man vielleicht da jetzt stellen müsste und durchsetzen müsste, auf die man sich einigen müsste?
Ich glaube, ganz wichtig zu sagen ist, man sollte sich in dieser Situation nicht auf die Maintainer konzentrieren und denen die Vorwürfe machen, denn die baden in gewisser Weise nur Probleme aus, die an anderer Stelle ihre Ursache haben. Und man muss auch darauf hinweisen, Open Source als Produktionsstrategie ist nicht das Grundproblem, sondern eben diese gegenläufigen Dynamiken. Also, dass man lange Jahre einfach nur geguckt hat, ob alles gut geht und funktioniert und sich jetzt eben im Nachhinein Strategien überlegen muss, wie man das für alle Seiten nachhaltiger gestalten kann.
Katharina Meyer vom Sovereign Tech Fund über Open Source Software als wichtiges digitales Basisprojekt und die Möglichkeit, durch bessere staatliche Fürsorge Sicherheitslücken, wie sie jetzt bei Log4j aufgetreten sind, in Zukunft zu verringern.
Ich habe mal überlegt, ich weiß nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber wir haben ja bisher mit Log4j noch nicht so viel zu tun gehabt. Ich weiß nicht, sind wir Internet-Loser vielleicht? Nee, ne?
Nicht wirklich, denn ich muss dir sagen, ich habe tatsächlich schon damit zu tun gehabt. Ja, also unmittelbar nachdem unser Redakteur in die Runde rief, das Internet brennt, habe ich wirklich am nächsten Morgen einen mega Albtraum gehabt, nämlich dass mein Smartphone, was ich in der Hand hatte, sich sämtliche Anwendungen darauf so zerbröselt sind, weißt du, wenn es alles so in sich zusammenfällt und da war mir klar, es hat mich jetzt erreicht. Ich war völlig, völlig geschockt.
Und das war im Traum, aber das schon mit Log4j so verbunden?
Natürlich, es ist nicht der Name Log4j gefallen, aber es ist das Ding an sich schon gefallen. Also es war mir klar, das Ding hat mich jetzt erreicht.
Ah, ich finde es interessant, weil ich hatte vor ein paar Tagen auch einen Traum mit dem Radio, allerdings einen Traum, den ich immer mal wieder habe. Ich hatte so ein großes Projekt auf, so ein Audioprojekt mit so ganz vielen Tonspuren und so. Und bevor ich es abspeichern konnte, ist es zusammengebrochen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich weiß nicht, ob es mit Log4j oder unserer Diskussion, die wir da in der letzten Woche schon geführt haben, zu tun hatte, aber vielleicht ist da was getriggert worden.
Aber hätte sein können.
Hätte auf jeden Fall sein können. Ne? Genau. Wobei unser Redakteur sagt ja immer, es ist ja nicht unser Endanwenderproblem, sondern eigentlich, es hat was mit den Servern zu tun, ne? Mit der Server-Software. Da ist Log4j vor allem verbaut.
Na gut, aber es kann uns natürlich erreichen. Irgendwie ein Jahr soll es ja dauern, bis man überhaupt sagen kann, was da jetzt wirklich drin ist. Aber ich habe, um mal diese Ignoranz deutlich zu machen, die wir User vielleicht auch haben. Ich habe dann als zweites, bevor ich aufwachte, noch geträumt, ach, ich habe ja noch ein altes Smartphone, dann nehme ich einfach das natürlich völlig gaga, weil das dann wahrscheinlich auch kaputt gewesen wäre. Aber wir machen uns vielleicht als User zu wenig Gedanken, wissen auch zu wenig darüber, was da im Hintergrund eigentlich abläuft.
Ich habe jetzt trotzdem immer diese Karikatur so im Blick, die wir gesehen haben, wo so ein ganz kompliziertes Schrankgebilde ist und ganz unten so als ganz kleiner Stützpfeiler ist so ein ganz dünnes Ding und das ist Log4j praktisch und wenn das ja zusammenbricht, dann bricht das alles zusammen.
Und darauf fußt unser Internet und die Anwendung.
Nein, Internet ist ja nicht mehr so wichtig, ne?
Krass.
Ja.
Der Missbrauch sozialer Netzwerke für Fake News, Hass oder Mordaufrufe wird im Moment wieder besonders intensiv diskutiert. Aktuell geht es darum, wie man den Messaging-Dienst Telegram dazu bringen kann, die Verbreitung solcher Inhalte zu verhindern und diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die diese ins Netz stellen. Strafverfolgung ist also ein zentrales Mittel, wenn es um die Bekämpfung von Feindseligkeiten im Internet geht.
Aber nicht nur der Staat und die Plattformen tragen Verantwortung, denn es gibt auch Inhalte, die sind unterhalb des Justiziablen und vergiften natürlich trotzdem die Atmosphäre erheblich. Wie kann der Einzelne hier reagieren, um gegenzuwirken? Oder anders gefragt, was sollte man denn besser nicht tun, um aufgeladene Schlagabtausche im Netz nicht noch mehr aufzuladen?
Wissenschaftlerinnen der ETH Zürich haben am Beispiel von Twitter untersucht, wie man gegen rassistische und fremdenfeindliche Hetze in sozialen Netzwerken konkret vorgehen kann und wie und mit welchen Mitteln Gegenrede funktioniert. Und sie sind dabei zu überraschenden Ergebnissen gekommen.
Über diese Untersuchungen haben wir mit Dominik Hangartner gesprochen. Er ist Professor für Politikanalyse an der ETH Zürich. Und wir haben ihn als erstes gefragt, wonach er und sein Team entscheiden, wann es sich in einem Tweet denn überhaupt um rassistischen Hass und um Hetze handelt.
Ja, wir haben da englischsprachiges Twitter abgegrast mit einem Classifier, also das ist ein einfacher Machine Learning Algorithmus, den wir eben darauf trainiert haben, einerseits nach gewissen Stichworten, dann aber auch ein bisschen nach Kontext, rassistische und xenophobe Tweets, die nach der Definition der Vereinten Nationen als Hassrede zu klassifizieren sind, zu suchen. Dann haben wir aber jeden dann noch manuell annotiert und nochmal überprüft, ist es tatsächlich Hassrede nach dieser Definition, ja oder nein, und selbstverständlich auch ausgeschlossen, wenn der Tweet von einem automatischen Bot abgesetzt wurde oder einem Account, der schwer danach aussah, dass er von einem oder einer Minderjährigen stammt.
Dann haben Sie auf diese Tweets auf verschiedene Arten und Weisen reagiert. Können Sie das kurz umreißen, wie Sie da vorgegangen sind?
Ja, wir haben drei verschiedene Strategien von Gegenrede getestet. Also das waren Antworten, öffentlich einsehbar auf Twitter von uns, direkt auf diese rassistischen Tweets. Und diese drei Strategien, auf die wir uns hier in der Studie fokussiert haben, war erstens der Versuch, Empathie mit den Betroffenen des Hass-Tweets zu erwirken, beim Sender, bei der Senderin. Da versuchen wir, so wie das in der Kürze von diesen Twitter-Nachrichten eben möglich ist, den Sender, den Senderin, ihr zu helfen, sich in die Schuhe der Betroffenen kurz zu versetzen. Also das sind dann Tweets wie, wie würdest du dich fühlen, wenn Leute so über dich sprechen würden? Oder ich habe einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die schwarz ist oder jüdisch ist, die bekommt oft solche Hassnachrichten und es verletzt jedes Mal. Also die Idee dahinter ist wirklich eben Empathie mit den Betroffenen zu erwirken. Die zweite Strategie war, mit Humor und auch Memes zu kontern. Und die dritte Strategie war ein Hinweis an den Sender, die Senderin, dass auch möglicherweise ihre Freunde, Familie, Kollegen oder Arbeitgeberin diese Tweets ebenfalls sehen kann.
Und wie haben Sie dann gemessen, welche Ihrer Reaktionen praktisch am besten ankommt oder vielleicht am ehesten eine Veränderung hervorruft?
Auf was wir uns fokussiert haben, ist wirklich eine Verhaltensänderung auf Twitter zu messen. Und zwei der zentralen Zielgrößen, die wir uns angeschaut haben, ist einerseits, wurde der ursprünglich abgesetzte rassistische Tweet vom Sender, von der Senderin selbst gelöscht. Ja, also quasi eine Rückgängigmachung, retrospektiv von dem, was sie abgesetzt haben. Und das Zweite ist, wir haben uns auch das Twitter-Verhalten über die nächsten 4 Wochen angeschaut, der Personen in unserer Studie, die eben diese Hassrede abgesendet haben, und dann geschaut, mit welcher Strategie ändert sich das Twitter-Verhalten am meisten. Also da natürlich die interessierende Frage, führt die Strategie dazu, dass in den 4 darauf folgenden Wochen dann weniger rassistische Tweets abgesetzt werden?
Die erfolgreichste Strategie war die empathische. Können Sie erklären, warum?
Die Frage nach warum ist immer schwierig zu beantworten, aber vielleicht darf ich das kurz aufnehmen, was Sie gesagt haben. Das ist tatsächlich so. Also von den drei Strategien, Empathie, Humor und der Warnung eben, dass das auch andere Personen auf Twitter sehen, ist es tatsächlich so, dass nur Empathie eine Verhaltensänderung bewirkt hat. Und die hat dazu geführt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Sender seinen ursprünglichen Hass-Tweet selbst gelöscht hat, um etwa 40% angestiegen ist. Und die Anzahl Hate-Tweets, die sie über die nächsten 4 Wochen gesendet haben, um etwa 30% gesunken im Vergleich zur Kontrollgruppe. Für eben Humor und dem Warnen vor Konsequenzen haben wir keine Effekte gefunden. Wieso das der Fall ist, das ist schwierig zu beantworten. Wir machen im Moment noch eine Serie von weiteren Experimenten, um dem ein bisschen besser auf die Spur zu kommen. Was ist es denn genau und welche Art von Empathie, die am besten wirkt?
Wenn wir jetzt versuchen, da so praktische Handlungsanweisen draus zu ziehen, was könnten wir da mitnehmen?
Das ist jetzt mal eine Studie mit 1350 Twitter-Accounts, die wir gemacht haben. Und das ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir machen eine ganze Serie von Folgeexperimenten und meine Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, sind auch fleißig daran, da weiter zu forschen und diese Strategien zu verfeinern. Aber es ist tatsächlich so, dass es gibt ja auch in Deutschland einige Gruppierungen und Kampagnen gegen Hassrede, gerade auch online, die solche Strategien von Gegenrede verwenden. Und weil es einfach sehr wenig Forschung, belastbare Forschung in dem Bereich gab, war halt lange Zeit unklar, ob das, was diese Kampagnen machen, wirklich effektiv ist oder ob es noch effektivere Strategien gegeben haben. Und Ich würde jetzt unsere Ergebnisse relativ vorsichtig interpretieren, aber doch sagen, dass sie zumindest erste Hinweise geben, dass vielleicht diese Art von empathiebasierter Gegenrede am erfolgreichsten darin ist, die Hasssender oder Hasssenderin zu einer Verhaltensänderung zu bewegen.
Als Sie diese Studie sich überlegt haben, haben Sie da von vornherein mit so einem Ergebnis gerechnet? Weil ich finde es relativ überraschend.
Ich selbst war auch überrascht zu sehen, dass da überhaupt etwas funktioniert. Im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, ja, ist doch eigentlich klar, dass Empathie besser funktioniert als Humor. Aber zumindest für uns war das a priori überhaupt nicht klar. Und wenn man sich auch anschaut, was diese wichtigen Kampagnen, die sich gegen Hassrede im Internet in Organisationen, die sich dagegen einsetzen, verwenden, sind das oft humorbasierte Strategien. Das ist vielleicht, weil die einfach einsetzbar sind, breit einsetzbar sind in verschiedenen Bereichen von Online-Hass, nicht nur Rassismus, sondern auch wenn es um Misogynie oder Homophobie geht. Und deswegen denke ich, ist es schon wichtig zu sehen, bei aller Vorsicht, mit der wir jetzt die Ergebnisse der ersten Studie interpretieren sollten, aber in welche Richtung vielleicht die Forschung weitergehen könnte, um diese Art von Gegenredestrategien noch zu verfeinern, sodass sie dann eben auch in der Praxis anwendbar sind.
Nun könnte diese Studie ja auch implizieren, dass die Verantwortung, wie man richtig mit Hassrede umgeht, hauptsächlich bei den NutzerInnen zu suchen ist. Wie würden Sie das bewerten?
Ich möchte nicht irgendwie meine Studie missinterpretieren als Aussage, dass eine Entlastung oder Entlassung der Plattformen aus ihrer Verantwortung ist. Ja, selbstverständlich sind die nach wie vor verantwortlich, was auf ihrer Plattform steht und stehen bleibt. Und da glaube ich auch, dass diese sogenannte Content Moderation nach wie vor selbstverständlich ganz wichtig ist. Was wir einfach jetzt zeigen, ist, dass ein Element für eine offene Plattform, offene und demokratische Diskurs, an denen sich alle beteiligen mögen, möglicherweise auch diese Gegenrede sein kann.
Klare Worte von Professor Dominik Hangartner von der ETH Zürich. Die Plattformen sind nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen und gleichzeitig gibt es aber nach vorläufigen Erkenntnissen Mittel, mit denen auch der einzelne Hetze im Netz entgegenwirken kann. Wir danken für das Gespräch.
Sind das, Martin, jetzt sachdienliche Hinweise für dich, wie du vorgehen kannst oder wie gehst du vor, wenn dir solche Dinge im Netz begegnen?
Ja, ich fand das sehr interessant, aber ganz ehrlich, ich kann nicht anders, wenn ich überhaupt da reagiere, dann wahrscheinlich eher so mit Spott oder mich darüber lustig machen. Ich kann das nicht so.
Hast du gehört? Wirkt nicht.
Wirklich. Wirkt nicht, ja. Ich weiß. Deshalb vielleicht lieber gar nicht machen. Weiß nicht, wie hältst du es?
Genau so. Also ich ziehe mich meistens raus, weil ich das so stressig finde, also so ein Hin und Her und so eine harten Worte, dass ich tendenziell mich dann eher lieber da ausklinke, als in irgendeiner Form mitzumachen.
Ja, ist wahrscheinlich sowieso am besten. Hast du schon recht, denke ich.
These zumindest.
Breitband Podcast Kritik.
Wir haben mal den Versuch unternommen und Tod und Podcast gleichzeitig gegoogelt. Man bekommt 59.000 Ergebnisse, allen voran natürlich deutsche Podcasts, die sich mit diesem Thema befassen. In die Liste kann nun ein neues Mitglied aufgenommen werden. Sick of It, Statements einer Sterbenden, heißt der Podcast, der gerade erschienen ist.
Ja, 7 Folgen hat er und darin macht sich die 41-jährige Franziska Gedanken über das Ende ihres Lebens und ihren bevorstehenden Tod. Aber nicht hauptsächlich, anders als der Titel vermuten ließe, ist dieser Podcast nämlich überraschend dem Leben zugewandt. Carina Schröder hat ihn sich angehört.
Triggerwarnung. In diesem Podcast wird über Krankheit und Sterben gesprochen.
Mit diesen Worten beginnt die erste Episode des Podcasts. Und obwohl diese inhaltlich nicht falsch sind, könnten Sie Sick of It, Statements einer Sterbenden vom WDR nicht schlechter beschreiben. Krankheiten und das Ende des Lebens schwingen zwar immer mit, spielen aber nicht die Hauptrolle. Auch wenn Franziska dazu sicher viel zu sagen hat.
Ich trage eine seltene Genmutation in mir, die diverse Krebserkrankungen begünstigt. Die vierte nun wird mich umbringen.
Vielmehr hat die professionelle Sprecherin und Produzentin Franziska in den 30- bis 50-minütigen Folgen ein ganz anderes Ziel.
Ich muss jetzt diese Kacke, die ich irgendwie über Jahre in mir getragen habe, die muss ich jetzt noch irgendwie raushauen.
Die Kacke, wie sie es nennt, sind Ungerechtigkeiten. Grundsätzlichkeiten, die sie beschäftigen. Für jede Folge nimmt sich Franziska ein gesellschaftlich relevantes Thema vor, das sie aufregt. Vornehmlich als Mensch und nicht allein aus der Sicht einer Kranken. Wie diese eine Sache, die vor allem Frauen gefragt werden.
Diese ewige Fragerei nach Kinderwunsch und Familienplanung. Willst du Kinder? Ja, wie viele? Und wenn er eins da ist, wann kommt das nächste? Oder wie, du bist schon wieder schwanger? Das war aber nicht geplant, oder? Diese Fragerei einfach weglassen, weil meistens übergriffig.
Vielleicht stattdessen nach dem Kontostand oder Monatsgehalt fragen. Oder ist das etwa zu privat?
In solchen Momenten hat Franziska etwas sehr Forderndes, als wolle sie sagen, ich will die Welt unbedingt ein Stück besser machen. Wie auch in der Folge, in der es um ungesunde Körperbilder geht.
Das ist halt, das wird uns irgendwie schon von klein auf sozusagen eingetrichtert. Du bist aber hübsch und du siehst aber schön aus und nett zu sein, das zusammen ergibt ein Bild von begehrenswert zu sein. Und das, finde ich, hat einen viel zu hohen Stellenwert.
Es wirkt wie eine Hinterlassenschaft an die Welt. Lebensweisheiten, Statements einer Frau, die nur noch wenig Leben übrig hat und noch ganz viel zu sagen. Ich gebe zu, das Thema dem Tod nah sein, das Dramatische an der Situation, hat auch mich dazu gebracht, reinzuhören. Allerdings ist genau das irreführend. Alle Punkte, die Franziska thematisiert, sind zwar gesellschaftlich relevant, mit der Tatsache, dass sie todkrank ist, hat das aber wenig zu tun. Ihr Blick auf die wichtigen Themen geht nicht über das hinaus, was, zu Recht, schon oft gesagt wurde. Nur manchmal wird es dann doch überraschend, auf einmal ganz persönlich, verletzlich. Zum Beispiel in der Folge, wo es eigentlich um das Muttersein an sich geht und sie dann über ihr Kind spricht und seinen Umgang mit der Situation.
Der hat so viel kreatives Potenzial in sich und so ein großes Talent.
Das ist zwar schön, ändert aber nichts an der Halbherzigkeit des Herangehens. Das Grundkonzept des Ganzen lässt mich ratlos zurück. Wen soll der Podcast ansprechen? Warum spricht genau sie über diese wichtigen Themen? Das Konzept von WDR und der Produktionsfirma Flow Media Company wird, sollte es eins geben, nicht deutlich. Auch die Tatsache, dass sie, ich habe es bisher noch nicht erwähnt, eigentlich nicht nur mit sich selbst redet, überzeugt nicht. Ihr gegenüber sitzt Regisseur Tamer Jandali.
Aber ich weiß, zum Beispiel von dir habe ich irgendwie mitgekriegt, zwischen den Zeilen, dass dein Mann krasser, harter Bastard ist und der dann auf jeden Fall eine offene Beziehung wollte, ne?
Das ist so eine gespielte, abgesprochene Vertrautheit. Die müssen sie manchmal faken, weil sie sie faktisch nicht haben. Das ist schade. Oft bekomme ich das Gefühl, er traut sich auch einfach nicht, Franziska zu fragen, tippelt eher auf Zehenspitzen um sie herum und ist wenig präsent. Ich erfahre fast nichts über ihn. Und wenn, dann sind es Oberflächlichkeiten. Sowas wie, er hat 3 Kinder. Er ist Stichwortgeber, kein Host. Deshalb ist es auch so erfrischend, wenn in der 6. Folge Franziska mit ihrer Freundin und Journalistin Annabel Neuhof spricht. Die kommt zwar neben Franziska kaum zu Wort, aber löst bei ihr eine größere Offenheit aus. Sie sprechen darüber, dass Franziska sich vorsorglich die Brüste hat entfernen lassen.
Warum machen wir unser sexuelles Glück oder auch sogar das Lebensglück, wenn es uns so stark beschäftigt, davon abhängig, was für Brüste wir haben?
Eigentlich, ich bin ja jetzt nicht weniger Frau, aber man hat das Gefühl, nicht mehr vollständig Frau zu sein.
Nur am Rande. Ständig höre ich im Podcast Schnitte. Dabei kokettiert der Podcast damit, dass alles echt ist, ihr Leben kein Skript. Das passt nicht zusammen. Wird hier inhaltlich gekürzt? Sind es Versprecher? Da wäre Transparenz schön. Aber noch etwas lerne ich beim Zuhören. Meiner Meinung nach hätte der Podcast davon profitiert, wenn Franziska mit vertrauten Menschen, ihrer Familie und Freunden über die Themen geredet hätte. Die tauchen allerdings in den 7 Folgen nur in kurzen Audioschnipseln auf, die zwischen die Gespräche mit Tamer Jandali geschnitten sind. Wie hier, wo ihr Mann zu Wort kommt.
Ich war in der Zeit der offenen Beziehung überhaupt nicht glücklicher, sondern getriebener.
Am Ende bleibt bei diesem Podcast das Gefühl, dass die Macher und auch die Beteiligten ganz viele tolle Ideen hatten. Sie wollten offenbar die Weisheit eines Sterbenden nutzen, um die Gesellschaft ein kleines bisschen besser zu machen. Doch die Idee geht nicht auf. Das Konzept wurde nicht bis zum Ende durchgedacht. Es ist weder ein ganz persönliches Porträt, noch eine große, mit Fakten untermauerte Gesellschaftskritik. Deshalb kann ich, sick of it, Statements einer Sterbenden nicht uneingeschränkt empfehlen.
Carina Schröder über den Podcast Sick of It, Statements einer Sterbenden.
Ja, und das war Breitband für heute. Wir sagen danke fürs Zuhören.
Mein Name ist Martin Böttcher.
Mein Name ist Vera Linz. Wir sagen tschüss. Und die nächste Ausgabe gibt es dann am 1. Januar.
Genau.
Bis dahin.
Bis dann.